Spannend, bin heute hier hingelaufen, was man alles so sieht, wenn man in die obere Zollgasse läuft, von Heilsteinen bis zu Rückführungen, findet man hier alles. Aber um das geht es eben nicht. Ich möchte eben heute, dass wir vorausschauen. Nicht irgendwo zurückschauen, sondern vorausschauen. Adventszeit ist ja eine Vorbereitungszeit. Wir sind ja noch nicht an der Weihnachten, die ist ja erst am Freitag, sondern wir sind noch im Advent. Im Advent geht es darum, vorbereitet zu sein. Es geht aber auch darum, eine Vorfreude zu haben und eine Gewissheit. Mit der Vorfreude weiss ich nicht, wie es bei euch ist. Das ist vielleicht im Moment so ein bisschen überschattet durch die ganze Pandemiefrage, wo man nicht so recht weiss, ja, kann man Weihnachten noch so feiern wie bis jetzt? Wir wollen ja nur ein Geschenk austauschen und nicht noch anders. Und darum, ja, ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Viele empfinden es als eine schwere Zeit. Und der Vers tröstet mein Volk, der ist eben nicht in eine fröhliche Zeit hineingeschrieben worden, sondern eben genau in einer Zeit mit grossen Herausforderungen. Sie will aber die Vorfreude auf Weihnachten wecken. Trotz dem schweren Alltag, wo Israel den Zuspruch bekommen hat, sie sind vor einer schwierigen Zeit gestanden. Der Jesaja musste ankündigen, dass sie 70 Jahre lang in ein Exil gehen müssen. Also, wir stehen jetzt, dass die ganze Sache schon fast ein Jahr dauert mit dieser Pandemie. Und die Israeliten hatten Perspektive von 70 Jahren. Wenn ich mir das überlege, ich bin jetzt Anfang 59. Also noch 11 Jahre länger, wenn ich das eh schon erlebe. Das braucht der anders einen längeren Schnauf. Im wahrsten Sinn des Wortes. Leben in der Fremde hat geheissen, nicht mehr ist, wie es ist. Man hat nicht einmal mehr Gottesdienst können. Also der Tempel war ja nicht mehr da gewesen, oder? Wir haben das ja auch ein bisschen erlebt, wie das ist, wenn man nicht mehr in den Gottesdienst gehen kann. Aber wir sollen getröstet werden durch eine Vorfreude. Die Botschaft von Jesaja heisst im Vers 40, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Also der Trost ist da drin, dass Gott in seiner Herrlichkeit wird kommen. Dass er sein Volk, den Menschen, die Gott vertrauen, dass er die nicht alleine lässt. Sondern, dass er sich ihnen annimmt. Und ich kann euch den ganzen Text noch vorlesen, wie er steht im Jesaja, Kapitel 40, die Verse 1 bis 8, und über die werde ich anschliessend auch reden. Ich lese es nach der Übersetzung von der guten Nachricht. Tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu. Sagt ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles abgeglichen oder beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf, ebnet die Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Ich hörte eine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen, fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras. Auch wenn sie noch so gerecht und treu sind, es ergeht ihnen nicht anders als die Blumen, die verwelken auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen glühenden Atem darüber wehen lässt. Ja, wie Gras ist das Volk. Da sagte die Stimme: Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes, das bleibt für immer in Kraft. Der Jesaja bekommt den Auftrag, das Volk zu trösten. Vers 1 heisst: Tröstet, tröstet mein Volk. Trost brauchen wir ja nur dann, wenn wir in herausfordernden Situationen sind. Also wenn es uns fast vertätscht vor Freude, dann müssen wir niemanden trösten, oder? Aber in schwierigen Situationen brauchen wir eine Perspektive. Wir brauchen Hoffnung. Und genau das will Gott seinem Volk geben. Zuerst mal Israel, aber wir gehören ja durch Jesus Christus auch zu seinem Volk. Und auch wir sollen getröstet werden in herausfordernden Zeiten. Und zwar nicht vertröstet oder das, was wir landläufig verstehen unter einem frommen Wunsch. Ihr wisst, was ein frommer Wunsch ist. Landläufig, oder? Etwas, was zwar schön tönt, aber einfach nie eintrifft, oder? Das bezeichnet das Volksmut als frommer Wunsch. Nein, um das geht es nicht. Nicht eine Vertröstung, sondern es geht darum, dass wir neu eine Perspektive gewinnen. Eine Hoffnung. Eine Hoffnung in der Herausforderung. Die nimmt die Herausforderung nicht weg, aber es gibt uns eine neue Perspektive und eine neue Hoffnung. Wie ist Israel überhaupt in die Not hineingekommen? Ganz am Anfang, im Jesaja, Kapitel 1, Verse 2 und 3, muss der Jesaja erklären, was eigentlich die Not von Israel war. Er beschreibt sie so: Hört zu, Himmel und Erde, hört, was der Herr sagt. Ich habe Kinder aufgezogen, und jetzt, wo sie groß geworden sind, sagen sie sich von mir los. Jedes Rind kennt seinen Besitzer und jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Israel aber will nicht begreifen, wem es gehört. Mein Volk nimmt keine Vernunft an. Das ist noch spezielle Wort. Wir sagen ja, eine Kuh ist dumm, oder im Volksmund, oder ein Esel ist störrisch. Aber eine dumme Kuh und ein störrischer Esel können gescheiter sein als ein Mensch. Weil die dumme Kuh weiss, wer ihr Besitzer ist, und der störrische Esel weiss, wer seine Futterkrippe füllt. Und bei uns Menschen ist es nicht zwingend so, dass wir das wissen. Viele Menschen denken, all das, was ich habe und wo ich bin, das habe ich mir selber erwerben. Und darum heisst es, Israel kommt 70 Jahre ins Exil. Wir sind in einer anderen Situation. Gott sei Dank, nachdem Jesus Christus gekommen ist, ich will dir noch etwas dazu sagen. Aber sind wir uns bewusst, wem das wir gehören? Sind wir uns bewusst, wer das unseren Teil erfüllt? Auch wenn es unser Hang zum Werken braucht. Letztlich, dass etwas dabei rausschaut, das ist ein Geschenk von Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Advent lässt uns eben auch immer wieder ein, neu umzudenken, uns neu auf das einzulassen, um was es geht. Und Gott will Trost und Hoffnung geben. So heisst es im Vers 2 im Kapitel 40: Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu und sagt ihnen: Eure Gefangenschaft ist zu Ende. Eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Die Israeliten haben gewusst, sie glaubt in der Hoffnung, dass ihnen die Schuld erlassen wird. Das Vorrecht, das wir haben in Jesus Christus, müssen wir nicht hoffen. In Jesus Christus dürfen wir wissen, uns ist das, was uns trennt von Gott, erlassen. Wir hoffen nicht auf die Vergebung, sondern wir leben aus der Vergebung. Und das ist doch etwas ganz anderes. Und das gibt Freude. Trost heißt, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Advent heißt nicht nur warten. Advent heißt auch hoffen. Israel hat 700 Jahre lang gehofft auf die Erfüllung, dass die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird und kommt. Aber sie ist gekommen. Vor 2000 Jahren in der Krippe, das werden wir uns ja erinnern, am Freitag, wenn wir Weihnachten feiern, oder? Dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist und mit ihm, in dieser Krippe, ist die ganze Herrlichkeit von Gott sichtbar worden. Und dass das in Erfüllung gegangen ist, das soll uns Freude, Vorfreude geben, darauf, dass Gott noch einmal wird kommen und seine Herrlichkeit neu sichtbar wird, wenn er wiederkommt. Und dann wird das Ende von aller Not sein. Also uns ist verheißen, auf der einen Seite, dass Gott schon gekommen ist, das haben wir erlebt, aber es ist eben auch verheißen, dass Gott noch einmal wird kommen, in seiner ganzen Herrlichkeit, wo die Not ein Ende wird haben. Also Gott wird uns besuchen. Er kommt gewiss. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du Besuch überkommst. Hast du es auch schon erlebt? Plötzlich ganz unerwartet läutet das Ding-Dong an deiner Tür. Und dann, bist du noch im Pischi? Oder hast du noch den Trainer an? Dann will man ja nicht unhöflich sein. Und dann nimmt man den Besuch gleich rein. Und dann sagt man, aber gell, schaust nicht so genau, noch nicht aufgeräumt, oder? Also, dann musst du ihm vielleicht noch etwas aufstellen und ihn besuchen. Dann merkst du, hey, der Vorratsschrank ist leer, oder? Peinlich. Nicht vorbereitet sein auf einen Besuch. Das ist schon peinlich bei Menschen, aber ich denke, es ist noch peinlicher bei Gott, wenn wir nicht vorbereitet sind. Und darum sagt der Jesaja, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Advent heisst Ankunft. Gott wird kommen, wir sollen uns vorbereiten, wir sollen eine Straße bahnen. Wenn ich auch bei der Nägeligasse in mein Büro gehe und Staatsbesuch ist, ich gehe normalerweise auch nachher dort beim Bundesplatz durch, ich kann dort nicht durch. Das ist eine riesige Sache, das ist alles abgeregelt, da steht der Garten da, da ist ein roter Teppich ausgerollt. Ganz viel Zeugs. Hey, aber das ist nur ein Staatsoberhaupt. Aber wir warten auf einen König der Könige. Der die Welt geschaffen hat. Der uns die Erlösung geschenkt hat. Der uns beisteht im Alltag. Und das ist viel mehr. Und darauf sollen wir bereit sein. Und wie das geht, sagt er auch. Im Vers 4 heißt es, füllt die Täler auf, ebnet Berge und Hügel ein und räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Täler auffüllen, die Hügel einebnen, die Hindernisse wegräumen. Das muss eine Horrorvorstellung sein für jeden Bergbahnbesitzer. Hey, wo soll denn die Bahn noch hinfahren, wenn alles flach ist, oder? Gut, für mich wäre es ein Vorteil. Jedes Mal, wenn ich in die Nägeligasse gehe, muss ich zuerst den Stutz ablaufen, zur Aare und dann wieder ruchen. Und so, dann könnte ich einfach flach ins Büro. Das wäre schon gäbig, oder? Aber die, die vom Alpintourismus leben, also für die wäre das nicht eine gute Vorstellung. Ist das damit gemeint, dass wir ein zweites Holland werden? Entschuldigung. Nein. Es geht nicht um Topografie. Das ist ein Bildwort. Das Das Bildwort müssen wir verstehen. Wenn es darum geht, dass Täler aufgefüllt werden, Berge eingeebnet werden und Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, dann geht es um Menschen. Bahn machen heisst, wir sollen in unserem Leben das dann tun, wo uns im Herz, unseren Gedanken, aber auch in der Art, wie wir leben, hindert, uns zu freuen, dass Gott wiederkommt oder uns auf Gott einzulassen. Was ist ein Tal? Ein Tal ist ja, bevor es ein Tal geworden ist, mal eine schöne Ebene gewesen. Und dann kommt irgendein Fluss oder ein Bächli, fährt vielleicht zuerst klein an und dann fährt es da so ein Rinnsäli an, vergraben. Und mit der Zeit, ich schaue, dass ich das Mikrofon nicht abdecke, mit der Zeit entsteht so ein richtiges Volltal, oder? Material wird abgedreht, es fehlt etwas. Was vorhin eben war, fehlt plötzlich etwas. Für mich ist das ein Bild für die Mutlosigkeit. Wenn wir den Mut verlieren, dann fehlt etwas. Wenn unser Herz zackt, auf Berndeutsch gesagt, wenn wir die Hoffnung verlieren, wenn wir zweifeln, ob wir uns noch überhaupt auf das einlassen können, was Gott uns sagt, wenn wir in den Herausforderungen vom Alltag Perspektiven verlieren, die Hoffnung verlieren, das hindert uns, von Gott getröstet zu werden. Und Gott sagt, er will das auffüllen. Er will das, was fehlt, wieder auffüllen, flach machen. Wir dürfen Jesus anvertrauen, wenn uns der Mut fehlt. Das ist kein Versagen. Sondern wir sollen mit dem, was uns bewegt, zu Gott gehen. Lass dich nicht entmutigen. In seinem Wort heisst es nicht durch Herr und Kraft, sondern durch seinen Geist. Durch das, was er uns schenkt, können wir die Situationen bewältigen. Vertraue es Gott an. Lass die Mutlosigkeit von ihm wieder neu den Mut beschenken. Was ist denn ein Berg? Ein Berg ist eigentlich das Gegenteil. Da ist nicht etwas weggegangen, sondern da ist etwas angehäuft worden. Ich habe es mal beschrieben mit Hochmütigkeit. Keine Ahnung, wie ihr aufgewachsen seid. Aber in meiner Familie haben zwei Sätze geprägt. Tue recht und scheue niemanden. Und dann auf Berndeutsch, mir kann niemand nichts sagen. Kennt ihr das? Es sind eigentlich gute Sachen, oder? Wenn ich sage, mir kann niemand nichts sagen, dann versuche ich ja, ein gutes Leben zu führen, damit niemand mir irgendeinen Vorwurf machen kann. Das ist an und für sich eine gute Sache. Es kippt aber dann, wenn ich das Gefühl habe, ja, mir kann niemand nichts sagen, oder? Dass ich eigentlich stolz bin auf das, was ich kann. Dass ich eigentlich Gott gar nicht wirklich brauche, weil mir kann niemand nichts sagen. Und dass ich mich dann abstütze auf mein Gutsein und auf andere anschauen, was halt nicht so gut arbeiten wie ich. Wenn wir in so einer Haltung leben, dann lehnen wir den Trost von Gott ab. Dann brauchen wir es nicht. Und Gott sagt, dann tut es dann. Im Johannesbrief heisst es, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heisst nicht, dass wir nichts machen können. Aber nicht ohne Jesus. Und dann gibt es noch das Drittes, die Hindernisse auf die Seite räumen. Die Hindernisse ist, in der Luther-Übersetzung heisst es Unebene. Was sind die Hindernisse, die uns könnten hindern, uns von Gott zu trösten? Wenn wir Vorurteile haben, wenn wir sagen zum Beispiel, ach Gottes Wort, das ist uralt, der hat ja keine Ahnung, wann er das geschrieben hat. Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit, also das alte Wort. Oder Gottes Weg, das ist völlig altmodisch. So kann man doch heute nicht mehr leben. Wer sich heute noch daran hält, der geht ja am Leben vorbei. Der verpasst etwas. Und Gott meint eigentlich, wir sollten nicht nur etwas vom Leben haben. Er will uns mehr geben, er will uns das Leben selber geben. Und darum heisst es im Korintherbrief, räumt alles weg, was sich erhebt über die Erkenntnis von Gott. Wegräumen, dass wir denken, wir könnten die Welt selber erklären. Wie will ich als Geschöpf können erklären, was in der Schöpfung ist, wer der Schöpfer ist, da bin ich darauf angewiesen, dass sich Gott mir mitteilt. Und das hat er ja gemacht in seinem Wort und in seinem Sohn. Es ist aber auch ein ewiges Wort. Es heißt im Vers 5, der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Gott kommt, aber nicht so auf dem Bundesplatz mit der Staatslimousine, nicht mit der schwarzen Karosse, sondern er kommt auf dem Weg von dir unverdiente Zuwendung. Er kommt zu dir und sagt, hey, du bist geliebt. Ich nehme dich an, so wie du bist. Dem sagt die Bibel Gnade, unverdiente Zuwendung. Und wie unterschiedlich ist doch der, der kommt besuchen, in seiner Herrlichkeit, der Sohn von Gott, der Schöpfer, der Retter, der Erlöser. Und wir besuchten. Im Vers 6 steht, ich höre deine Stimme sagen, rede zu deinem Volk. Was soll ich denn sagen? Fragte ich. Alle Menschen sind vergänglich wie das Gras, auch wenn sie noch so gerecht und treu sind, es ergeht ihnen nicht anders als den Blumen auf der Wiese. Dass wir vergänglich und schwach sind, das zeigt uns ja die gegenwärtige Situation der Pandemie klar. Du kannst noch so stark sein, dann kommt irgendetwas unsichtbar Kleines und du bist außer Kraft gesetzt. Alles, was du vorher gedacht hast, das gehe noch so easy, geht plötzlich nicht mehr. Unsere Herausforderungen gleichen manchmal wie einem komplizierten Knüppel, wo wir das Gefühl haben, wir können es nicht lösen. Und es hat tatsächlich mal einmal so ein Bild gegeben von so einem Knüppel, den man nicht lösen kann. Vielleicht kennt ihr es aus der Geschichte, in der griechischen Geschichte, gibt es den sogenannten gordischen Knoten. Oder der Knüppel, der in diesem Tempel vom Zeus war, wo man gesehen hat, wer den lösen kann, der hat die Weltherrschaft. Der Alexander der Grosse war der Eroberer, der hat einen eigenen Weg gewählt, das zu lösen. Er hat einfach das Schwert genommen und den Knüppel abeinandergeschlagen. Wir wissen aber, dass seine Weltherrschaft nicht so lange gedauert hat. Aber manchmal denkt es mir, ja, so ein Knüppel mit einem Schwert zu verschlagen, ist eigentlich eine kleine Sache. Die Herausforderungen, die wir drinnen sind, sind grösser. Ich habe ja gesagt, Pandemie, der Klimawandel oder die Ausbeutung von Menschen oder der Schöpfung. Diese Herausforderungen zu beherrschen, sind gar nicht so einfach. Wenn unsere Regierung lockere Massnahmen beschließt, dann heisst, die spielt mit dem Leben der Leute. Die nehmen nicht das Leben. Wenn sie härtere Massnahmen beschließen, dann heisst, die nehmen uns die Freude am Leben. Das ist schwierig. Und darum haben wir Perspektiven, wenn wir das Gefühl haben, es wird alles noch schlimmer, der Knüppel nimmt noch mehr zu, dann heisst es im Lukas-Evangelium, wenn ihr die ersten Anzeichen von alledem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Also, so tendenziell würde ich ihn ändern hängen, oder? Ja, das wäre meine natürliche Reaktion, aber Gott sagt, wir dürfen den Kopf lüpfen und es hat einen Grund. Bald werdet ihr gerettet. Also, Perspektive, die wir Christen haben, ist, dass wir nicht einem Chaos entgegengehen, sondern der Wiederkunft von Jesus. Und dann wird der Knüppel gelöst. Dann wird es dann da. Bei der ersten Ankunft an Weihnachten hat Gott uns von Schuld befreit. Und bei der zweiten Ankunft, wenn er wiederkommt, wird all das, was uns Mühe macht, was uns Not macht, die Vergänglichkeit, wird beseitigt. Aber wir wissen weder Tag noch die Stunde, und darum sollen wir bereit sein. Aber habt ihr nicht das Gefühl, es ist irgendwie eine Lücke? Irgendwie Perspektive, mit alles selber zu beherrschen, funktioniert nicht, aber Jesus ist ja auch noch nicht da. Was ist denn? Wir leben so wie zwischendrin. So wie in der Zwischenzeit sind wir zwischen Stuhl und Bank. Für mich nicht. Und für Gott auch nicht. Gott lässt uns nicht alleine. Also in dieser Zeit, wo Israel gewartet hat, hat Gott gesagt, richtet euch ein in Babylon. Baut Häuser, baut den Garten anpflanzen, baut heiraten. Seid fröhlich, lebt. Das Leben ist ja das, was Gott uns geschenkt hat und wir sollen uns daran freuen. Und wir sollen das Gleiche tun, wir sollen fröhlich sein. Wir dürfen fröhlich sein und wir sollen uns freuen im Leben. Und letztlich ist es ein Geschenk von Gott. Aber er sagt, ich lasse dich dort drinnen nicht alleine. In dieser Zwischenzeit steht Gott uns bei. So heißt es im Psalm 124, Vers 8. Beim Namen des Herrn finden wir Hilfe. Himmel und Erde hat er gemacht. Also der, der die Schöpfung gemacht hat, der kann auch helfen. Und im Psalm 138, Vers 8 heißt es, der Herr bringt meine Sache zum guten Ende. Deine Güte, Herr, bleibt für immer bestehen. Lass nicht ab von allem, was deine Hände tun. Gott bringt meine Sache zu einem guten Ende. Was heisst das also für mich im Adventsleben oder für euch? Ich bereite mich vor, ich mache eine Bahn. Wenn ich mutlos bin, vertraue ich, dass Gott da ist, darf ihm das sagen, dass er mir neu Mut schenkt. Wenn ich das Gefühl habe, ich das Leben im Griff, ich brauche ihn nicht, dann vertraue dich Gott neu an. Und wenn du Hindernisse hast, dann lass sie von Gott wegräumen. Und dann dürfen wir uns freuen. Das, was in uns im Moment herausfordert, das wird einmal ein Ende haben. Unsere Vergänglichkeit wird ein Ende haben. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass auf Gottes Wort Verlass ist. So heißt es im Schlussvers von unserem Predigttext, im Vers 8, da sagte die Stimme, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Das verändert sich nie. Und im Warten drin dürfen wir wissen, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, und nicht gleiten lässt das Werk seiner Hände. Wir gehen nicht einem Chaos entgegen, sondern der Wiederkunft von Gott. Und in der Zwischenzeit steht Gott uns bei. Und das ist das, was uns trösten und Perspektiven geben soll, ganz neu im Advent. Amen.